Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist der Historiker Ewald Frieh, von Berufswegen nicht zuletzt Spezialist für Veränderungen. Die hat er häufig beschrieben, sei es im geschichtlichen Vergleich von Krisen, sei es ganz global in einer Geschichte der Welt, sei es mit dem Buch, das ihn bekannt gemacht hat, in die Charts katapultiert und für das er im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis bekam, Ein Hof und 11 Geschwister. Aus Tübingen ist er uns zugeschaltet. Willkommen, Professor Frieh.
Hallo.
11 Geschwister, die haben inzwischen ihre eigenen Familien und schon selbst Kinder. Einmal im Jahr ist großes Familientreffen. Man sagt dann so gerne, kommt mal alle an einen Tisch. Das klappt bei Ihnen nicht, oder?
Na, man braucht mehrere Tische und es gibt kein Privathaus der Geschwister mehr, was die Leute fassen kann. Also treffen wir uns in einem Gemeindezentrum oder so, wo Platz für 60, 70 Leute ist.
Per Reisebus?
Nee, die kommen ja alle aus unterschiedlichen Richtungen an.
Was bedeutet Ihnen dieses Treffen? Einmal im Jahr alle sehen. Es sind ja so viele Menschen, kann man ja kaum mit jedem ein Wort wechseln.
Richtig. Und bei Festen ist es ja auch so, dass nicht die allerernsthaftesten Gespräche geführt werden, aber man erneuert den Kontakt und sieht sie alle und weiß, ich könnte mich, wenn es schwierig wird, bei verschiedenen Leuten melden und es würde eine Resonanz geben.
Unser Gast, Ewald Frieh, stammt aus einer großen Bauernfamilie aus der Münsterländischen. Sein Buch Ein Hof und 11 Geschwister machte ihn bekannt. Und mit der Familiengeschichte und dem stillen Abschied vom bäuerlichen Leben, so heißt es, erzählt er zugleich Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Herr Frieh, Sie selbst sind der drittjüngste, Ihr ältester Bruder, Jahrgang 44, da war das Attentat auf Hitler. Die jüngste Schwester kam 69 zur Welt, 1969, da wurde Willy Brandt Bundeskanzler. Das müssen ja ganz verschiedene Leben sein, die man sich erzählt hat. Was hat Sie am meisten überrascht?
Ja, es sind sehr verschiedene Leben, die, wenn wir zusammenkommen, nur so zum Teil thematisiert werden. Und ich habe die Interviews ja einzeln geführt mit meinen Geschwistern. Und dann sind die Unterschiede sehr groß zwischen meinen ältesten Geschwistern, die noch die Landwirtschaft der 50er Jahre erlebt, als zukunftsträchtig verstanden und davon mit leuchtenden Augen erzählt haben, und meiner jüngsten Schwester, die die Welt ihrer Eltern doch eher als gestrig wahrnimmt und nicht mehr im Kontakt zu der Welt, in der sie sich als Jugendliche bewegt.
Mhm. Es waren ja ganz grundsätzliche Fragen. Zum Beispiel, was ist für dich denn so richtig Maloche? Was waren denn da die Antworten?
Der älteste Bruder hat noch die Zeit vor den Traktoren und Maschinen erlebt, wo also Bauern und deren Mitarbeitende Handarbeit leisteten. Das wird beschrieben von ihm zum Beispiel beim Mistfahren, wo man sieht, wie viele einzelne Arbeitsgänge da nötig sind, oder bei der Kornernte. Und das alles geht durch die Maschinisierung zusammen. Der Anteil der wirklich körperverändernden, harten Arbeit wird weniger. Und dafür treten andere Dinge in den Vordergrund. Meine jüngsten Geschwister und auch ich, wir haben Freizeit, wir können im Sportverein sein. Da sind wirklich sehr, sehr große Veränderungen.
Aber Arbeit zieht sich doch durch wie ein roter Faden von früh bis spät. Also so viel Freizeit wie andere hatten Sie, glaube ich, auch nicht.
Nein, das ist richtig. Aber bei den ältesten Geschwistern gibt es noch die Regel, dass Arbeit eigentlich immer ist, wenn nicht Hausaufgaben gemacht werden und daneben vielleicht am Sonntag noch Zeit für Freizeit ist. Während bei mir, Jahrgang 62, meinen beiden jüngeren Geschwister und auch ein bisschen weiter nach oben, dann schon der Sportverein, die Messdiener, die kirchliche Jugendarbeit im Ganzen eine Rolle spielt und dafür auch in der Woche Zeit ist.
Mhm. Bäuerlich gesehen waren Sie ja auch, eher eine Fehlbesetzung, oder?
Ja gut, ich war jetzt nicht so besonders talentiert und habe es dann auch nicht gerne gemacht und war von daher bei vielen Arbeiten ja nicht wohl gelitten und habe auch manche Frustrationserfahrung gehabt. Das war bei anderen von meinen Geschwistern anders. Die waren viel geschickter und hatten auch mehr Spaß an der Sache.
Was haben Sie denn trotzdem noch gelernt oder vielleicht auch nicht?
Ja, gelernt habe ich schon eine bestimmte Arbeitshaltung, auch ein Respekt vor körperlicher und Handarbeit. Gelernt habe ich, Äpfel zu pflücken. Ansonsten nicht sehr viele handwerkliche Tätigkeiten, die ich wirklich gut kann. Aber die Kindheit und Jugend bleibt natürlich in der Art, wie gesagt, wie man Arbeit betrachtet und auch wie man andere Bereiche des Lebens, in die man später hineinkommt, im Vergleich sieht.
11 Geschwister. Also okay, Spielkameraden hat man immer, aber ab und zu will man ja auch seine Ruhe haben. Wo sind sie denn dann hingegangen?
Ich fand interessant, dass diese Frage, die ich all meinen Geschwistern gestellt habe, in der Regel auf Unverständnis stieß. Warum brauche ich einen Platz zum Alleinsein? Ich bin doch in der Gruppe ganz gut aufgehoben. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe da bei den Äpfeln oben auf dem Schweinehaus als kleines Kind gelegentlich Zeit verbracht. Und dann, als ich so etwas älter war, in so einer aufgebrochenen Korbweide, wo man drin sitzen konnte am Graben, da konnte man sich wie der König der Bauerschaft fühlen. Also ich war eher vielleicht mal allein. Mein kleiner Bruder, glaube ich, auch. Aber viele von den älteren Geschwistern finden die Frage nicht wichtig.
Die Arbeiten unter den Geschwistern, die waren auch richtig streng organisiert. Das machten die Jungs, das machten die Mädchen. Was fiel denn wem zu?
Ja, die Aufteilung nach Geschlechtern ist ganz, ganz deutlich. Die Mädchen sind im Haushalt, im Garten, füttern die Schweine, melken die Kühe, bis die Melkmaschine kommt. Dann machen das die Männer, kümmern sich um die Hühner. Und sie putzen. Die Jungs sind draußen auf dem Feld, bei den Pferden und später beim Traktor, bei den Maschinen und bei den Großtieren. Also da gibt es eine deutliche Unterscheidung, um die alle wissen, die auch nicht weiter thematisiert wird.
Wird nicht weiter thematisiert, aber ich meine, das klingt so richtig 50er, 60er Jahre, wie man sich das aus dem Heimatfilm vorstellt. Hat da nicht auch mal ein Mädchen gesagt, ich will auch Traktor fahren?
Meine älteste Schwester erzählt das und sie in ihrem Interview bringt sie das in Zusammenhang mit einem Satz, den mein Vater ihr mal gesagt hätte, nämlich, dass Jungs 1.000 Taler mehr wert sind. Also es sei besser, Jungs zu haben als Mädchen. Das fand sie ungerecht und deswegen hat sie versucht, ihm zu zeigen, dass auch Mädchen da draußen was leisten können. Niemand sonst erwähnt diesen Satz. Wie das genau oder woran der Grund liegt, ist nicht so ganz klar festzustellen. Bei den Jüngeren glaube ich, dass die Mädchen eher irgendwie auch froh waren, nicht auf dem Feld arbeiten zu müssen, weil bei meinem Vater und rund um meinen Vater rum das Arbeitsklima etwas rauer war.
Aber Sinn für Humor und auch für Sarkasmus gab es auch. Also ein Prachtrind hieß Wolke 2, so ein Riesenrind. Und die letzte Kuh, bevor die Milchwirtschaft abgeschafft wurde, hieß Ruine. Was haben denn die beiden zum Erfolg des Hofes beigetragen, Wolke 2 und Ruine?
Ja, dass Ruine die letzte Kuh sein würde, die einen Preis gewinnt, das konnte mein Vater ja nicht wissen, als er den Namen vergeben hat.
Er war Rinderzüchter.
Und seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es diese Rinderzuchtverbände, die versuchen, die Milchleistung der Kühe zu verbessern und ihr Äußeres zu verbessern, die Fleischleistung zu verbessern bei rotbunten Tieren. Und da in diesen Rinderzuchtverbänden oder im Rinderzuchtverband in der Region, in der wir groß geworden sind, war mein Vater aktiv als Züchter und war mit einigen Kühen auch erfolgreich. Und das war dann auch so eine Gruppe von Leuten, die sich sonntags nach der Kirche beim Stammtisch getroffen hat, wo Sozialbeziehungen, Arbeitsbeziehungen ineinander liefen.
Den Wandel, den bemerkt man ja auch am Verhältnis zu den anderen, zum Dorf. In den frühen Jahren, da galt die Bauernschaft ordentlich viel, später galt sie als rückständig. Erinnern Sie sich, Herr Frieh, an einen Moment, an dem Sie so richtig stolz waren, Bauernkind zu sein und vielleicht an einen anderen, wo Sie sich ein bisschen geschämt haben?
Richtig stolz war ich nie, glaube ich. Meine ältesten Geschwister sind sehr stolz gewesen. Da war das Verhältnis noch ein anderes. Schämen ist ein starker Ausdruck. Ich hatte das Gefühl, dass Teile meiner Erfahrungen, die ich zu Hause mache, in meine Peer Group als Jugendlicher nicht mehr transportierbar waren. Habe ich mir einfach nicht benannt.
Was heißt das konkret?
Naja, wie ist das, dass man 10 Geschwister hat? Wie ist das, dass man zu Weihnachten so wenig geschenkt bekommt? Solche Sachen, die sagt man besser nicht. Es gibt Witze darüber, mit denen man konfrontiert ist, über die Bauern mit den vielen Kindern und der Dummheit. Und das habe ich auch nicht kommentiert. Da bin ich einfach in eine andere Gruppe gegangen, bin dem ausgewichen. Diese Erfahrungen haben vor allem, glaube ich, meine jüngeren und auch die nächstälteren Geschwister häufiger gemacht.
Sie haben uns die Einführung der Maschine so als Scharnierstelle geschildert in der Entwicklung, in der Veränderung des Hofs. Und man kann sehr gut nachverfolgen, dass es was vollkommen anderes ist, in den 50ern ein Kind zu sein oder in den 60ern oder in den 70ern. Gab es noch andere so Scharniermomente, wo man sagt, ja, das steht für die eine Kindheit und das steht für die andere?
Die Veränderung der Gewohnheiten der Kinder, mit denen wir zu tun hatten. 50er, 60er Jahre, da steigen die Reallöhne sehr schnell. Das heißt, auch die Leute, die an untergeordneteren Positionen tätig sind, bekommen Geld in die Hand, können ihren Kindern Geld geben. Es entwickelt sich so langsam so etwas wie Ansätze von der Freizeitindustrie, die dann den Sportverein, die kirchliche Jugendarbeit und anderes prägt. Und da überall sind die Bauern und die Bauernkinder Nachzügler. Und das verändert deren Sicht auch auf die eigene Position in der Welt.
Ewald Frieh ist unser Gast, drittjüngstes von 11 Geschwistern auf einem abgelegenen Hof im Münsterland, Jahrgang 62. Ihre Geschwister, Herr Frieh, die sind heute zwischen 55 und 80 Jahre. Was ist das für eine Lebensleistung Ihrer Mutter, die viele Arbeit auf dem Hof und alle 2 Jahre ein Kind? Wollte sie das?
Das ist ganz schwer zu sagen. Sexualität war kein Thema bei uns, wurde nicht besprochen. Das ist sicher eine unglaubliche Leistung, die eigentlich in der Familie fast nicht thematisiert worden ist. Das war einfach so.
Aber das hat schon viel mit dem Katholizismus zu tun, oder?
Ja, mit einer Intensivierung des Katholizismus nochmal in den 20er bis 40er Jahren in Auseinandersetzung mit der Demokratie und dann mit dem NS und dann einer kleiner werdenden Gruppe, die sich um den Pfarrer versammelt und einen sehr, sehr intensiven und bis ins Privateste gehenden Katholizismus praktiziert, der sich dann in den 50er, 60ern wieder auflöst. Dann werden die Geschwisterzahlen bei den jüngeren Geschwistern meines Vaters und meiner Mutter wieder kleiner. Und auch vor 1900 hat es solche großen Familien kaum gegeben.
Ich habe mich auch gefragt, Herr Frieh, wenn man Ihr Buch liest, dann hat man den Eindruck, zum einen ist der Katholizismus ja was Verbindendes, auch in alter Form Verbindendes. Und zu anderem ist, was ihm heute gar nicht so nachgesagt wird, der Katholizismus in Ihrer Jugend auch was Öffnendes für Ihre Mutter. Gab ihr die Chance, ein bisschen rauszugucken vom Hof?
Ja, es ist beides. Ne? Der Katholizismus ist hässlich, weil er Zwang ausübt. Das sieht man bei meinem zweitältesten Bruder, der auf so einem Internat ist und dann mit 16 sagt, er geht da nicht mehr hin.
Und heute ahnen wir vielleicht, warum.
Ja, vielleicht hat es auch nicht mit Missbrauch zu tun, sondern einfach nur mit einem sehr, sehr engen Korsett, in das diese Leute eingespannt werden, diese Kinder und Jugendliche, und was sie irgendwann nicht mehr aushalten. Und auf der anderen Seite ist der Katholizismus vor allem mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dessen Folgen, aber auch schon mit der Programmatik des Bistums Münster in den 50er Jahren ein Möglichkeitsraum über die Landjugend, über die Frauengemeinschaft und für die jüngeren Geschwister über die Messdiener, indem man sich ausprobieren kann, indem man neue Dinge tun kann.
Das heißt, für Ihre Mutter, jenseits vom Papst und vom Vatikanischen Konzil, war das auch eine Möglichkeit, so habe ich es zumindest gelesen, einfach mal die Nase weg von der Scholle zu stecken.
Ja, die Bauersfrau hat einen 7-Tage-24-Stunden-Job. Das ist etwas, was die ganze Person die ganze Zeit ausfüllt und kein Urlaub und so weiter. Und dann ist die katholische Frauengemeinschaft mit Seminaren, die 2 Tage dauern, wo man ein paar Kinder mitnehmen kann, die dann betreut werden in so katholischen Bildungshäusern, wirklich eine Möglichkeit, eine alternative Logik zu sehen, über das eigene Leben nachzudenken, einen eigenen Platz in der Welt zu gewinnen, der nicht einfach nur in Arbeit und Weiterarbeit besteht.
Welchen Platz in der Welt wollten die Eltern denn für Sie, den Jungen mit den linken Händen, der Angst vor Tieren hatte?
Also meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat großen Wert darauf gelegt, dass alle Kinder etwas lernen. Vor allem die Töchter, das war meiner Mutter wichtig, weil sie aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend ganz negativ mitgenommen hatte, dass sie eine Ausbildung jenseits der Volksschule verwehrt worden war. Das sollte ihren Töchtern nicht passieren, aber auch die Jungs sollten so viel lernen, wie eben geht, damit sie einen Platz in der Welt jenseits des Bauernhofs gewinnen können. Und das galt für mich letztlich auch.
Denn den Hof kann nur einer kriegen.
Richtig, den Hof kann nur einer kriegen. Und während in der vorhergehenden Generation die Landwirtschaft so viele Möglichkeiten bot, dass die jüngeren Geschwister entweder auf anderen Bauernhöfen einheirateten oder sonst einen Weg fanden, als Verwalter oder sonst was tätig zu werden, war in unserer Generation mit ständig schrumpfenden Höfezahlen klar, jedenfalls ab den 60er Jahren, die Kinder müssen irgendwo anders hin.
Was haben Sie sich denn für sich selber gewünscht, Herr Frieh, der Junge, der lieber auf dem Apfelboden verschwunden ist, statt zu melken?
Ich habe, als ich so Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, ich werde mal Buchhändler in Leer.
In
Ostfriesland. Das habe ich gedacht, ist doch mal ein anstrebenswertes Ziel.
Warum in Ostfriesland?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da bin ich mal gewesen und habe gedacht, das ist eine schöne Stadt. Ich bin nicht allzu weit rumgekommen als Kind und als Jugendlicher. Leer war irgendwie schick. Heute, wenn ich da vorbeikomme, habe ich eine etwas andere Perspektive. Aber damals fand ich, das war doch mal ein Ziel. Dann habe ich aber keine Lehrstelle gekriegt. Ich habe mich beworben nach dem Abitur, vielleicht auch nur halbherzig. Und dann habe ich studiert und dann haben sich andere Möglichkeiten ergeben.
Was wäre aus Ihnen und Ihren Geschwistern geworden, Herr Frieh, wenn es kein BAföG gegeben hätte?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Als meine Eltern die Kinder bekamen, wussten sie ja nicht, dass es irgendwann BAföG geben würde. Insofern haben sie sehr, sehr viel Glück gehabt angesichts der zusammenschrumpfenden Welt der Landwirtschaft. Wenn es keinen BAföG gegeben hätte, hätten wir mit 14 Geld verdienen müssen nach der Volksschule. Und dann wären ganz andere Lebensläufe rausgekommen. Dann hätten wir an der Tertiarisierung der Bildung und so weiter, daran hätten wir keinen Anteil gehabt. Dann wären wir wahrscheinlich alle irgendwo im Handwerk gelandet. Und das wäre für mich zumindest sehr übel ausgegangen.
Mhm. Aber es ist ja natürlich auch eine Lebensleistung Ihrer Eltern, dass Sie die Kinder dann doch gut haben gehen lassen und dass die Mutter vorausschauend genug war, um zu wissen, die Kinder müssen alle was lernen, also ob unabhängig von Studium oder so, sie müssen alle eine gute Ausbildung haben, damit sie aus eigenen Füßen stehen können. Viele ihrer Geschwister sind in Lehrberufe gegangen, Lehrerin, Erzieher, Sozialpädagogik, sie sind Uniprof, lernen sie auch. Hat das Gründe?
Ja, ich glaube, dass von meiner Mutter her wir alle mitbekommen haben, dass es gut ist, sich mitzuteilen, anderen Leuten auch das zu zeigen, was man selber kann, von anderen zu lernen. Auch die Geschwister, die nicht in Lehrberufe gegangen sind, machen in der Freizeit Dinge wie im Pfarrgemeinderat oder im Kirchenvorstand mitarbeiten, Sportgruppen leiten oder irgendwie sowas. Also wir sind alle verzweifelt bemüht, andere Leuten irgendwas beizubringen.
Aber so drei Kühe hat keiner mehr, ne? So im Nebenerwerb, bisschen Landwirtschaft, hat keiner mehr.
Nein, das hat niemand. Es gibt, glaube ich, die allermeisten, die haben einen Garten, aber mehr Landwirtschaft ist nicht, außer beim Ältesten natürlich.
Das letzte Vieh aber kam vom Hof, als der älteste Bruder in Rente ging. Was ist denn überhaupt heute noch da?
Die Gebäude sind da. Die Stallungen jenseits des Haupthauses sind verpachtet, da sind Schweine drin. Das Haupthaus bewohnt mein Bruder und wie das in Münsterland üblich ist, ist da ein Drittel Wohntrakt, zwei Drittel Stallung. In den Stallungen sind, glaube ich, Wohnwagen drin oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Das ist jedenfalls nicht mehr aktiv, aber mein Bruder pflegt das noch, sodass es manierlich aussieht und das ist das, was passiert.
Konflikte, Herr Frieh, gab es ja zwischen Bauern und Gesellschaft immer. Gibt es heute, gerade Anfang dieses Jahres ist das deutlich geworden, mit Traktordemos und gestern beim Bauerntag wieder. Wie sehen Sie das von Ihrem Hintergrund her, aber auch als Historiker? Warum befriedet sich das so schwer, der Bauernstand und der Staat?
Die Bauern haben seit den 1870er Jahren Erfahrungen damit, mit dem Staat Aushandlungen zu treffen. Am Anfang geht es um Zölle und die Frage, wie teuer ist das Getreide angesichts des etablierenden Weltmarkts von Getreide. Und das geht seit dieser Zeit mit Bauernorganisationen und Bauernprotesten. Die Bauern sind geübt da drin, solche Aushandlungsprozesse mit eigenen Aktionen zu begleiten. Und das zieht sich auch durch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei was in der Bundesrepublik anders ist als vorher, ist, dass die Bauern und die Bauernorganisationen fest auf dem Boden der Verfassung stehen und dann versuchen, Aushandlungsprozesse vor allem über die konservativen Parteien zu treffen. Die Befriedung tritt ja auch jetzt wieder ein. Die Bauern werden ja nicht revolutionär. Sie versuchen nur, möglichst viel für sich rauszuhandeln.
Naja, also wenn man mit Treckern eine Stadt lahmlegt oder den Wirtschaftsminister wie Anfang des Jahres an einer Schifffahrt hindert, das ist schon ziemlich herbe.
Das stimmt. Da gibt es Grenzüberschreitungen. Aha. Aber die kann man seit den 50er Jahren immer wieder sehen, wenn solche Konflikte sich zuspitzen. Aber am Ende entscheiden sich die Bauernorganisationen immer dafür, im System zu bleiben und da das Bestmögliche rauszuholen. Und was genau die Grenze des Möglichen ist, das wird jedes Mal wieder ausgetestet.
11 Geschwister waren sie auf dem Hof nahe dem münsterländischen Nordhulln und Ewald Frieh ist heute unser Gast. Aus allen Geschwistern ist was geworden. Herr Frieh, Sie sind der einzige Uniprof, ordentlich promoviert und habilitiert. Fehlt Ihnen das Landleben?
Nein, eigentlich nicht. Wenn ich mit dem Zug Richtung Norden fahre, ich bin ja jetzt in Tübingen und dann da von Dortmund aus weiter nach Norden fahre oder von Essen aus und ich sehe die Korbweiden und die großen Felder, da macht das schon was mit mir. Mhm. Das kann ich nicht bestreiten, aber es ist nicht so, dass ich denke, ich müsste da wieder hin.
Kein Bullabü-Moment, also auch keine Ferien auf dem Bauernhof mit den eigenen Kindern.
Doch, das habe ich gemacht. Ich bin auf dem Bauernhof gewesen mit meinen Kindern, aber eher, weil es die Möglichkeit ist, ganz viel zu machen, die Kinder auch für sich sein zu lassen und Zeit zu haben, aber nicht deswegen, weil ich den Bauernhof als Sehnsuchtsort gesehen habe.
Was ich bewundere an Ihrer Arbeit, Sie gucken vom Kleinen ins Große, eben mit dem Hof und den 11 Geschwistern. Sie gehen aber auch den umgekehrten Weg. Die große, globale, die Weltgeschichte finden Sie oft im Kleinen. Und dabei kriegen Sie dann schon mal die Geschichte der Welt, die Geschichte der Welt auf 450 Seiten. Eine Nummer kleiner ging es nicht, die Geschichte der Welt.
Doch, es geht immer kleiner. Aber es ist eine Herausforderung, sich zu fragen, wie eigentlich die gesamte Geschichte der Welt vielleicht nicht auf den Begriff, aber in ein Buch gebracht werden kann. Weil wir mit ganz vielen Vorannahmen über die Geschichte, die Welt im Ganzen rumlaufen, die aus unserem Geschichtsunterricht kommen und aus robusten Vorurteilen, die wir haben. Und wenn man es dann selber probiert, dann erzielt man für sich selber enorme Lerneffekte. Von daher war es eine gute Übung.
Interessant ist ja auch, dass Sie weggegangen sind vom europäischen Bild. Es geht zwar vom Faustkeil zum Computer, von der Höhle bis zum Hochhaus, aber Sie sind letztlich von verschiedenen Orten ausgegangen und haben sich dann ausgebreitet. Wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft und der zieht dann Kreise?
Genau. Und mir war das wichtig, weil diese Orte Überraschungen erzeugen können. Also die chinesische Hauptstadt um 600, die bis zu 2 Millionen Einwohner hat. Ja, wenn Sie dann gucken, wie um 600 Europa aussieht, dann ist das ein völlig außergewöhnliches Zusammenleben von Menschen, was man sich in Europa um diese Zeit gar nicht vorstellen kann.
Da saßen wir noch halb auf den Bäumen.
Ja, ich meine, die Römer haben schon auch nördlich der Alpen Spuren hinterlassen. Und natürlich gibt es auch da im 7. Jahrhundert Gesellschaften, die interagieren, die Aushandlungsprozesse haben und so weiter. Aber es ist eine andere Gesellschaft. Mhm. Und das Gleiche kann man für Ostafrika im 10., 11. Jahrhundert sehen. Man kann das für das heutige Mexiko vor der Ankunft der Europäer sehen. Wenn wir von diesen Orten aus denken, sehen wir eine viel weniger eurozentrierte Welt. Und wir sehen, dass der Zustand, der sich im 19. Jahrhundert ergeben hat, nämlich dass Europa in der Mitte der Welt ist und die Welt beherrscht, ein großer Ausnahmefall ist, von dem wir uns seit dem Zweiten Weltkrieg wieder entfernen.
Also die Geschichtsschreibung welthaltiger machen. Aber sorry, Herr Frieh, ein Satz von Ihnen lautet, wie die meisten Wissenschaftler weiß auch ich sehr viel über sehr wenig. Und dann die Geschichte der ganzen Welt, so der bescheidene Titel, das kann man doch unmöglich alles wissen.
Ja, man muss ein bisschen Zeit investieren und sich einlesen. Das ist das eigentliche Abenteuer, dass kein Historiker das kann, weil er es alles weiß, sondern man muss bereit sein, sich dem Unbekannten zu stellen, nach Begriffen, Ideen zu suchen, die das Ganze zusammenhalten und dann sich auf den Weg machen.
Also
ich habe zwischendurch in einer Ferienwohnung gesessen, zwei Wochen lang, mit einem Riesenhaufen Bücher und habe gelesen, geschrieben. Das war schon auch eine besondere Erfahrung.
Also Sie selbst hat das Buch auf jeden Fall schlauer gemacht und es hat sich wieder bewiesen. Wenn du was wirklich wissen willst, schreib ein Buch drüber. Es gibt so dieses Spiel mit der Zeitkapsel. Sie sind Historiker. Wann wären Sie gerne mal ausgestiegen aus so einer Zeitautobahn in die Vergangenheit und wo? Wann wären Sie selbst gerne mal ausgestiegen?
Ah, es gibt verschiedene Dinge, die mich interessieren. Ich würde aber nicht gerne da verbleiben, weil ich glaube, dass es Menschen wie mir nie so gut gegangen ist wie jetzt. Aber zu wissen, wie es meinen Vorfahren um 1800 gegangen ist, das würde mich interessieren. Ich würde gerne wissen, wie man in dieser chinesischen Millionenstadt um 600 sich einen Alltag vorstellen muss. Ich würde gerne diese vernetzte Welt des Indischen Ozeans um 1000 einmal erleben. Ich würde gerne einmal mit so einem großen Segelschiff fahren. Aber alles das würde ich gerne zeitlich begrenzt machen, mit der Sicherheit, wieder ins Jetzt zurückkehren zu können.
Also die Zeitkapsel braucht einen Rückwärtsgang, aber sie hat gleich viele verschiedene Stationen. Ein Zitat aus Ihrem Buch: Es ging immer um die vielen, die sich unter widrigen Bedingungen durchschlagen, und um die wenigen, die über Macht verfügen, aber meist nicht das bewirken, was sie eigentlich anstreben. Das ist eigentlich heute immer noch so und ganz schön desillusionierend.
Ja, es gibt einen anderen Text, da habe ich mal geschrieben: Menschen stolpern durch die Zeit und treten dabei Geschichte los. Menschen gehen davon aus, wir alle gehen davon aus, dass wir etwas tun und damit etwas bewirken. Aber wenn wir auf historische Prozesse gucken, sind oft Nebenfolgen viel wichtiger als Hauptfolgen. Die Effekte, die wir auslösen, eher unbeabsichtigt, zeitigen weitere Effekte, und dann passieren die wundervollsten Dinge. Wenn Sie sich kurz zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann können Sie das sehen, dass Leute etwas im Blick haben und etwas tun und damit Nebenfolgen auslösen, die viel wichtiger sind. Also wenn Sie an die vielen Debatten jetzt darüber denken, was hat das eigentlich für Kinder und Jugendliche bedeutet, dass die Schulen zu waren, das war ja nicht das Ziel, die da zu verletzen, sondern es war das Ziel, die sicherer zu machen. Das hat nur Nebenfolgen gehabt, die nicht richtig im Blick waren.
Der Historiker Ewald Frie ist unser Gast, er lehrt an der Uni in Tübingen im Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnungen. Und daraus ist gemeinsam mit Kollegen eine Untersuchung entstanden: Krisen anders denken, wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen. Das klingt, pardon Herr Frie, so ein bisschen wie ein Lebensratgeber für dunkle Stunden.
Ja, das soll es aber eigentlich nicht sein. Es soll über geschichtliche Erfahrungen alternative Beobachtungen der Gegenwart ermöglichen. Die Grundidee ist zu sagen, Krisen sind nicht einfach technische Probleme, die auf bestimmte Weise gelöst werden können, sondern es sind emotionale Ereignisse, die soziale Zusammenhänge schaffen oder auflösen, die Zeithorizonte verknappen und damit soziale Dynamiken erzeugen, in denen ganz vieles möglich ist, was man vorher für undenkbar hielt. Und diesen emotionalen, sozialen Ereignissen einen eigenen Raum zu geben, das war die grundsätzliche Idee.
Die ist groß, ich bin ein kleiner Wicht, ich brauche das immer konkret. Ihr habt gelernt, alles ist schon mal da gewesen. Also Fachkräftemangel gab es auch während der Pest, Pandemien waren immer da, Naturkatastrophen auch. Sollten wir ein bisschen gelassener sein oder werden?
Das ist eine Möglichkeit, mit diesem Text umzugehen, zu sehen, dass das geläufige Reden davon so schlimm war es nie, eine gegenwärtige Erzählung ist, die aber, wenn man den historischen Vergleich macht, nicht so richtig stimmt. Ja. Zum anderen können wir aus den Reaktionen und Aktionen vergangener Gesellschaften, also wie sind Menschen mit der Pandemie 1918-19, also der spanischen Grippe, die mehr Tote gefordert hat als der Erste Weltkrieg, umgegangen? Und was davon sehen wir 2020 bis 2023 wieder und was nicht? Damit bietet die Geschichte sowas wie einen gebrochenen Spiegel, der neue Beobachtung der Gegenwart ermöglicht.
Sie untersuchen ganz generell Gesellschaften unter Stress. Welchen Stresspegel sehen Sie denn heute?
Der Stresspegel im Moment ist hoch, aber er ergibt sich nicht aus der Sache direkt. Also soziale Probleme, kulturelle Probleme, ökonomische Probleme übersetzen sich nicht direkt in politisches Handeln, in Aufgeregtheiten, in geteilte Emotionen, sondern über Beschreibungen. Also das Boot ist voll. Ja, nach 1990 Flüchtlingsdebatte ist eine bestimmte Art, ein Problem zu sehen und es zu beschreiben. Mhm. Und dadurch wird ein soziales Phänomen skandalisierbar. Und sowas Ähnliches sehen wir immer wieder. Also nicht die, man kann nicht sagen, es gibt so etwas wie eine objektive Bedrohung, sondern es geht immer ums Framing, um die Art und Weise, wie wir es begreifen.
Und wie wir drüber sprechen.
Hm? Framing. Richtig, wie wir drüber sprechen, was die Begriffe sind, die en vogue sind, wie sie geprägt, umgeprägt werden. Ja, wir schaffen das, Angela Merkel 2015, Alternativerzählung, die nach der Silvesternacht in Köln an Bedeutung gewinnen. Da geht es immer um das Framing.
Mhm. Aber wenn Sie bedrohte Ordnung erforschen, also gehört die Sorgen, die wir uns heute um die Demokratie machen, gehören die schon dazu?
Ja.
Sie sagen, das ist eine bedrohte Ordnung inzwischen. Man macht sich ja Sorgen in Deutschland, aber auch in Europa, jetzt auch in den USA vor den Wahlen. Ist das schon eine bedrohte Ordnung, weil man sie vielleicht nicht mehr genug schätzt?
Ja, in unserer Definition würden wir sagen, soweit ist es noch nicht.
Bedrohte, ich frage erst mal Sie.
Ja, bedrohte Ordnung würde bedeuten, dass wir über nichts anderes mehr reden, dass das ganz im Vordergrund tritt. Das sehe ich noch nicht. Aber natürlich sollten sich politisch interessierte Menschen und auch alle anderen Sorgen darüber machen, wenn Demokratie nicht mehr als unhinterfragt angesehen wird, sondern als etwas, was nur für einen Teil der Menschen gelten soll, was nur in einem Teil des zu entscheidenden Bereichs gelten soll. Das sollte uns interessieren. Aber bedrohte Ordnung würde heißen, alle reden darüber, es bestimmt die Emotionen, es bestimmt das Gespräch einer ganzen Gesellschaft und da sind wir noch nicht.
Im Chinesischen, Herr Professor Fried, gibt es das gleiche Schriftzeichen für Krise und für Chance. Ich habe mich gefragt, als ich das las und einfach ein bisschen gedanklich geschweift bin, sollten wir uns davon was abgucken? Also das gleiche Schriftzeichen, Krise, Chance? Oder ist
wenn
das zu psychologisch gesehen?
Ja, wenn wir auf soziale Situationen gucken, die als bedrohlich wahrgenommen werden, dann gibt es ja immer auch Leute, die sehen, davon kann ich profitieren. Also wir hatten eine Untersuchung, die hat sich über Rassismus, die Rasseordnung in den USA 1950er Jahre gekümmert. Da haben die Weißen das Gefühl, in den Südstaaten, unsere Welt bricht zusammen. Die Menschen, die bis dahin unter diesem Rassismus gelitten haben und heute natürlich in anderer Weise darunter leiden, aber in anderer Weise, haben das Gefühl, da wird was möglich. Also Krise ist immer für einige eine Krise, Bedrohung ist immer für einige eine Bedrohung und für andere ist es eine Chance. Und möglicherweise steckt was drin, wenn auch die, die das als Bedrohung empfinden, einmal darüber nachdenken, wo Möglichkeiten für sie in dieser Situation stecken.
Wo ist denn bei Ihnen im Moment die größte Sorge, wenn Sie auf Ihr eigenes Land gucken, die Krise oder die Chance oder das, was man aushandeln muss, dringend?
Ich finde, dass das Erstarken der rechten Kräfte besorgniserregend ist. Das macht mir große Sorgen. Die ökonomischen Fragen sind wichtig. Und da hat Deutschland sicherlich einen Weg zu gehen, die sind aber beherrschbar. Aber das Verächtlichmachen des demokratischen Diskurses mit denjenigen, mit allen denjenigen, die im Land sind, das ist etwas, was mir Sorgen macht.
Ewald Fried, unser Gast heute, hat viele schlaue Bücher und Aufsätze geschrieben und dann wumms, der schmale Band mit der eigenen Familiengeschichte. Und plötzlich war er bekannt und hatte eine Millionenauflage. Hat Sie das eigentlich nur gefreut oder hat Sie das auch nachdenklich gemacht? Habe ich so viel rumgedacht und dann schreibe ich mal 100 Seiten über meine Familie und das will jeder lesen?
Hunderttausende Auflage, nicht Millionenauflage.
Entschuldigung, da habe ich mich vertan.
Also, nee, es hat mich vor allem gefreut. Wer im Wissenschaftsbetrieb ist, weiß, dass er normalerweise für wenige Leserinnen und Leser schreibt. Und das ist auch irgendwie sinnvoll, weil ein wissenschaftlicher Diskurs von der Gegend, vom Austausch derjenigen lebt, die mit Leib und Seele in diesem Geschäft drin sind. Aber natürlich ist es mein Bestreben, auch den anderen da draußen gelegentlich zu zeigen, dass es sinnvoll und gut ist, sich historisch zu informieren. Und insofern hatte dieses Buch so auch was Selbst- und Fremdaufklärerisches. Und so sind auch viele Zuschriften gewesen, die mich erreicht haben.
Selbst- und Fremdaufklärerisch. Eines, Herr Fried, habe ich mir aufgehoben bis zum Schluss. Wir haben gerade EM. Und wenn man auf Ihre Familie schaut, Reiten ist prima, Fußball ganz schlecht. Die älteren Geschwister durften das ausdrücklich nicht. Warum?
Ja, weil der Sport, also der Fußballsport, ist in den Dörfern etwas, was von den Unterschichten her nach den 50er Jahren so langsam die Gesellschaft integriert. Aber die Bauern waren beim Reiten, weil das war der Sport der Bauern selbst. Und das verändert sich mit der Durchsetzung der Traktoren. Irgendwann haben die Bauern keine Pferde mehr. Dafür haben Pferde jetzt Leute, die in die Dörfer ziehen und tolle Berufe haben, die es ihnen erlaubt, ein Pferd nur zum Reiten zu haben. Und dann kommen die Bauernkinder bei den Fußballern an. So durfte ich Fußball spielen, aber meine ältesten Geschwister nicht.
Die haben das richtig verboten gekriegt. Das wollte der Vater nicht. Gibt Ärger.
Richtig. Bauern sollen nicht Fußball spielen. Da lernen sie komische Leute kennen. Sie können sich verletzen. Das wird tagsüber gemacht, wo man andere Sachen tun kann. Es ist keine sinnvolle Beschäftigung für Bauernkinder. Das haben ja auch viele Leute zurückgeschrieben, die das Buch gelesen haben. Jungs, also jetzt natürlich erwachsene, etwas ältere Männer, die sagen, ich habe nie verstanden, warum das so war. Jetzt habe ich die soziale Logik dahinter begriffen.
Und inzwischen kicken alle in der Familie und sei es beim Fernsehsport?
Alle sind Fußball interessiert, soweit ich das überblicken kann. Mein drittältester Bruder trägt die Trauer mit sich rum, dass aus ihm ein großer Fußballstar geworden wäre, wenn er nur gedurft hätte. Aber so ist es halt.
So kann man seinen Traum immer vor sich hintragen, weil Papa ihn verhindert. Ja. Ewald Frieh, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Stunde. Ich danke Ihnen für alles, was Sie noch tun wollen. Und ja, morgen Abend wünsche ich Ihnen dann ein schönes Spiel, wenn das alle zusammen gucken werden.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Danke, danke und doch viele schöne Großfamilientreffen. Und die Bücher von Ewald Frieh, die sind erschienen im CH Beck Verlag.